Über Geld redet man nicht? Wir schon. Heute geht es im Formel 1 Trackcast um die Gehälter der Formel 1 Fahrer, Formel 1 Manager und Formel 1 Streckenposten. Hallo und herzlich willkommen zur 5. Folge der 2. Staffel, dem Formel 1 Gehaltscheck beim Formel 1 Trackcast. Und bei mir ist natürlich auch der Philipp und der holt sich später auch sein Gehalt ab, nämlich eine Pizza.
Ah, ist nett von dir, dass du mich heute einlädst.
Sehr gerne.
Ja, aber die Pizza ist ja im Vergleich zu den Fahrern dann doch ein sehr mageres Gehalt. Und wir wollen euch heute mal präsentieren, wer denn in der Formel 1 wie viel eigentlich verdient und wer dann eher nur die Pizza bekommt und wer sich eine ganze Pizzeria oder vielleicht auch ganz Italien theoretisch leisten könnte.
Nun gut, aber wir haben uns die Zahlen mal angeguckt und es ist leider gar nicht so leicht, da wirklich konkrete Zahlen zu finden, denn die Gehälter sind natürlich nicht öffentlich zugänglich. Aber es gibt von verschiedenen Plattformen, von verschiedenen Medienhäusern Schätzungen. Und die sind zwar nicht einstimmig und nicht genau, aber sie deuten in eine gewisse Richtung. Und wir haben da mal ein bisschen genauer hingeschaut und finden, es gibt eigentlich so drei Gehaltsgruppen in der Formel 1.
Bei den Fahrern.
Wir gucken später dann natürlich auch noch ein bisschen, wie sieht es abseits der Strecke aus oder an der Strecke aus, also bei den Managern, bei den Großen und auch bei den Streckenposten und auch früher vielleicht bei den Grid Girls, die es ja seit 2018 nicht mehr gibt. Aber da gibt es eine kleine Überraschung. Also für mich zumindest gab es eine große Überraschung.
Ja, aber schauen wir jetzt erstmal auf die Fahrer. Und da hattest du ja schon die drei Unterteilungen genannt. Als erstes haben wir da so ein bisschen die Rookies, die Geringverdiener, könnte man auch sagen. Dann gibt es natürlich so ein gutes Mittelfeld und natürlich noch die Topverdiener. Und wie du schon gesagt hast, es gibt halt super viele Quellen, die alle irgendwie nicht die gleichen Zahlen berichten. Deswegen hast du dir mal die Mühe gemacht und aus 6 Quellen waren es, glaube ich, die Gehälter zusammengetragen. Und die kannst du uns ja jetzt mal so grob präsentieren. Was verdient denn beispielsweise ein Tsunoda?
Tsunoda tatsächlich vermutlich am wenigsten. Also zumindest sagen meine 6 Quellen, dass er maximal 400.000, minimal 250.000 Euro verdient, umgerechnet. Also im Mittel so 300.000. Damit ist er wirklich mit Abstand der am schlechtesten bezahlte Fahrer. Allerdings gibt es auch 3 Quellen, nämlich Sport.de, RAN und GP Magazine, die sagen, keine Ahnung, was der verdient. Also die haben sich da zurückgehalten und sagen, das ist ihnen nicht klar. Ansonsten habe ich noch bei F1 Insider geguckt, bei Racing Elite und Gimme Sport von, also dem englischen, britischen Magazin. Die haben es in Pfund angegeben und ich habe das mal nach dem aktuellen Wechselkurs umgerechnet in Euro. Einfach nur so ein bisschen aus Transparenzgründen. Etwas mehr als Yuki Tsunoda verdient durchschnittlich Giovinazzi. Und das fand ich ein bisschen überraschend, da er ja in den letzten Jahren meiner Meinung nach schon gut zugelegt hat und auch von den Ergebnissen her einem Raikön nicht mehr ganz so krass hinterherfährt wie zuvor. Ansonsten eben in dieser Gehaltsgruppe der Geringverdiener und Rookies sind Mick Schumacher und Nikita Mazepin, die beide vermutlich auch so 400, maximal 500.000, vielleicht aber auch 800.000, das sagt man das Give Me Sport, verdienen. Und die Williams-Fahrer verdienen auch zwischen 500 und 800.000 Euro, aber auf jeden Fall unter 1 Million noch. Das sagen zumindest alle Schätzungen, die wir jetzt vor uns haben. Und das sind eben, das ist so die Gruppe der, die am wenigsten bekommen und am wenigsten verdienen.
Genau, also man sieht eigentlich wirklich fast alle Rookies, da stechen auch nochmal ein paar hinaus, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Und dann halt eben auch sieht man einfach die Fahrer von den Teams, die jetzt auch die letzten Jahre natürlich eher hinten im Feld mitgefahren sind und vielleicht auch einfach gar nicht das Gehalt leisten können, beziehungsweise es halt auch sinnvollerweise dann eher ins Auto stecken.
Ja, hoffen wir, dass wir das zumindest mal tun und nicht irgendwo anders hin. Dann haben wir die Gruppe derjenigen, die auf ziemlich sicher unter 10 Millionen verdienen, zumindest mal sagen das unsere Quellen und die ist ein bisschen größer. Dazu gehört überraschenderweise eben Lando Norris, du hast es schon angesprochen, der auch eher ein junger Fahrer ist, ein Rookie-Fahrer ist, aber natürlich auch schon auf dem Podest stand und auch schon sehr schnell fährt mittlerweile und vielleicht auch Glück hat, dass er bei McLaren ist, also im wirklich alten Rennstall, der vermutlich auch leichter an Sponsorenverträge rankommt, ein bisschen mehr Geld ranschaffen kann als vielleicht Haas. aber auch als Williams, die ja schon länger auch eine Durststrecke einfach haben. Lance Stroll, bekanntermaßen ja auch ein eher rich Kid, verdient vermutlich ähnlich gut wie Lando Norris. Bei Aston Martin, vorher auch bei Racing Point, vorher auch bei Williams, also ist ja auch schon echt ein bisschen länger dabei und stand ja jetzt auch schon mehrfach auf dem Podium. Das darf man natürlich nicht verheimlichen.
Das schon, aber es ist ja für ihn trotzdem vermutlich nur so ein kleines Taschengeld, wenn man mal sich anschaut, was der Daddy so verdient, beziehungsweise für ein Vermögen hat mit 2,6 Milliarden Euro, habe ich zumindest gefunden. Da hat er wahrscheinlich sogar in der Schulzeit ein besseres Taschengeld bekommen, als er das jetzt von Aston Martin ausgezahlt bekommt.
Also er muss sich zumindest keine Sorgen machen, da sind wir uns schon einig. Pierre Gasly war ja sogar schon Sieger, Grand Prix-Sieger, verdient auch in dieser Marge, also zwischen 1,6 und 3,6 Millionen. Es gibt auch welche, die ihn ein bisschen drunter schätzen, nämlich für 800.000. Das vermute ich allerdings ehrlich gesagt nicht, denn er war ja auch schon bei Red Bull und ich glaube nicht, dass er noch so wenig verdient, sondern würde ihn auch eher eben in unsere Ab-Millionen-Klasse stecken.
Auf jeden Fall.
Esteban Ocon, das hat mich fast ein bisschen überrascht, ja, muss ich gestehen, gehört auch in diese Gruppe, verdient sogar durchschnittlich in den Schätzungen deutlich mehr als Pierre Gasly, fast doppelt so viel. Das fand ich, also zumindest in meinen Quellen, 3,8 Millionen bis 4 Millionen, 4,6 Millionen, 3,6 Millionen, ist schon auf jeden Fall ordentlich dafür, dass er jetzt noch nicht so die krasse Leistung gebracht hat, meiner Meinung nach.
Muss ich auch sagen. Also ich finde, ihn so könnte man ja ähnlich wie Giovinazzi eigentlich sehen vom Bekanntheitsgrad her. Klar, er hat jetzt mal Pause gehabt und war davor schon gezeigt, dass er auf jeden Fall ein guter Fahrer ist, keine Frage, ne? Aber dass er dann so in dem Bereich verdient, das habe ich auch gefunden, das hat mich auch super überrascht. Ich glaube, irgendwie Alpine oder Renault hat einfach gutes Geld locker sitzen, ja, anscheinend. Ne?
Aber gutes Geld auf jeden Fall locker sitzen. Denn auch Alonso, da kommen wir gleich zu sprechen, verdient sehr gut. Kimi Räikkönen ist auch noch auf jeden Fall unter 10 Millionen. Sergio Perez verdient bei Red Bull interessanterweise weniger, zumindest nach meinen Quellen, als Esteban Ocon. Das fand ich fast schon dramatisch. weil ich persönlich finde, Perez ist ein sehr guter Fahrer, stand eben auch schon mehrfach auf dem Podest und hat eben auch im Vergleich mit Ocon, fand ich, immer die besseren Ergebnisse reingefahren. Hat aber natürlich auch gute Verträge aus Mexiko im Nacken, braucht vielleicht einfach auch nicht das Geld und freut sich über den Sitzplatz.
Das kann natürlich gut sein. Obwohl, wie gesagt, Red Bull ja eigentlich zu den Teams gehört, die es zahlen könnten.
Vermutlich schon. Charles Leclerc bei Ferrari, ja auch einem guten Team, der ist so an der Grenze zur 10 Millionen. Zwischen 9 Millionen und 11 Millionen habe ich gefunden, aber genau, das kann ich zumindest auch schon wieder nachvollziehen. Der ist ja auch, obwohl er noch jung ist, immer sehr zuverlässig gefahren, hat letztlich aus dem Ferrari deutlich mehr rausgeholt als der vierfache Weltmeister Vettel und fährt auch in diesem Jahr, finde ich, immer sehr solide und bin gespannt, wie es da im Verlauf der Saison noch aussieht. Und er verdient mehr auf jeden Fall als Carlos Sainz, sein Teamkollege, der auch eben unter 10 Millionen ganz klar liegt, mit 5,6 Millionen, aber immer noch deutlich besser im Schnitt als genau die meisten in der Formel 1.
Ja, und man muss ja auch dazu sagen, ich meine, Charles Leclerc hat ja auch einen 5-Jahres-Vertrag damals bekommen gehabt. Nun, er gilt ja als der Rising Star bei Ferrari. Und wenn er wirklich so das einhält, was sich alle von ihm versprechen und Ferrari halt auch mal wieder ein Auto hinstellt, was konkurrenzfähig ist, dann wiederum, wenn er bei den 12 Millionen irgendwie bleibt in seinem Vertrag, ich weiß nicht, wie das da genau aussieht, ob er da noch, also kriegt er wahrscheinlich auch noch Boni und Ähnliches, das müssen wir auch mal dazu sagen, ne? Die ganzen Gehälter sind ohne Boni oder Werbeverträge, sondern das ist wirklich so
die Schätzung dessen, was sie fürs Fahren bekommen.
Genau, ja. Und insofern finde ich das von Ferrari eigentlich gar nicht mal auf lange Sicht so blöd, dass sie ihm zwar so schon ein relativ hohes Gehalt zahlen, aber für die Leistung, die er ja imstande ist zu liefern, ist es auf jeden Fall.
Wenn er Preisgelder und so reinfährt für einen Konstrukteur, also er hat ja auch schon Siege geholt quasi, dann holt er ja das Geld auch wieder rein, so in Anführungszeichen. Genau. Also der kann sich ja auszahlen und eben auch Werbeverträge für Ferrari reinholen, Werbepartner, weil er ist ja auch ein sympathischer Typ, das muss man ja auch immer noch sagen. Und hat ja auch noch eine lange, trotz seiner Jugend, irgendwie Geschichte hinter sich, ne?
Ja.
Für mich noch ein bisschen überraschend war Valtteri Bottas, der eigentlich auch ein recht günstiger Fahrer ist, zumindest wenn man überlegt, dass er für Mercedes ja auch immer vorne mitfährt, ne? Also er ist ja nicht im Mittelfeld, er ist trotzdem auch pole-gefährlich, wie er jetzt in Portimao gezeigt hat und insgesamt ja auch ein zuverlässigerer Fahrer als so manch anderer und er verdient trotzdem vermutlich unter 10 Millionen. Also ich habe nur bei GP Magazine über 10 Millionen gesehen, nämlich 11 Millionen, ansonsten immer so 9, 8, 7 Millionen Euro.
Ja. Ja, ich habe bei Valtteri Bottas tatsächlich auch nur so 9 Millionen gefunden und da muss man ja sagen, man muss anscheinend schon sehr viel Leistung bei Mercedes bringen, um mehr zu verdienen. Also ich meine, Valtteri Bottas ist natürlich so ein bisschen der Wingman von Lewis Hamilton, aber ja, 9 Millionen. Also entweder ist alles fürs Hamilton-Gehalt draufgegangen, was wir ja gleich auch nochmal vorstellen, oder ja.
Genau, dann kommen wir jetzt auf jeden Fall mal zur dritten Gruppe, die wir da haben, nämlich der Fahrer, die wahrscheinlich über 10 Millionen verdienen. Und ihr könnt euch jetzt schon denken, wer so dabei ist, denn das sind alle die, die wir noch nicht genannt haben, auch Sebastian Vettel. Und da muss ich gestehen, war ich schon wieder fast ein bisschen überrascht, auch wenn er vierfacher Weltmeister ist. Das vergisst man vielleicht in letzter Zeit ein bisschen.
Ja, in letzter Zeit natürlich hat er nicht so die Leistung gebracht, deswegen könnte man fragen, ist das berechtigt? Aber man muss ja sagen, es gibt ja generell da so eine Gruppe von, ich nenne es jetzt mal Altmeistern, wo ja auch Alonso und Danny Ricciardo dazu zählen, würde ich schon mal sagen. Und da ist ja Vettel von Weltmeistertiteln her auf jeden Fall noch der erfolgreichste. Und ich sag mal, gut, Danny Ricciardo ist immer noch sehr, sehr stark, hat halt noch keine Weltmeistertitel. Aber im Vergleich zu Fernando Alonso, der ja fahrerisch auch noch gut ist, aber da würde ich Vettel an guten Tagen vielleicht doch einen Ticken stärker noch, einfach jünger, frischer nochmal einschätzen. Deswegen finde ich, ist es bei ihm noch mit am begründetsten, warum er so viel verdient im Vergleich zu den anderen beiden, die wir uns ja. jetzt auch nochmal anschauen
also,
können.
Also er verdient aber tatsächlich bei meinen Schätzungen weniger als Ricciardo und Alonso. Ja. Also jetzt erstmal Vettel mit schätzungsweise 14 Millionen. Es gibt auch Schätzungen 6 Millionen, also deutlich drunter, aber eben auch 17 Millionen oder ganz glatt einfach 12 Millionen, so dazwischen. Hm. Also schwierig, also wirklich eine große Spannweite von dem, aber vermutlich eben eher über 10 Millionen.
Ja, auf jeden Fall.
Und Alonso ist in den Schätzungen, die ich habe, unter anderem auch mal 20 Millionen bei GP Magazine wert. 16 Millionen, 14 Millionen, 15 Millionen, also auf jeden Fall drüber. Und das fand ich auch, also er hat halt einen Namen, ne, den er mitbringt. Er ist der, der auch gegen Michael Schumacher gewonnen hat. Er ist schon auch der bekannte Fahrer im,
absolut,
im Renault.
Keine Frage, dass er dem Rennstall mit seiner Erfahrung und allem auch sehr viel weiterhelfen kann, das ist klar, aber vielleicht, ich meine, ja, ein Kimi Räikkönen ist gefühlt vom Namen her eigentlich so, also ich meine, klar, Alonso hat noch einen Weltmeistertitel mehr und vielleicht auch immer so ein bisschen stärker gewesen als Kimi Räikkönen, da kann man jetzt drüber streiten, aber dass der Unterschied da dann so krass ist.
Vielleicht musste man, also Kimi Räikkönen fährt ja for fun, sagte er selbst, sein Hobby.
Klar.
Wird ja gerne zitiert auch. Vielleicht musste man ihn gar nicht so locken, während Fernando Alonso ja wirklich Schluss gemacht hat. Also er hat ja nicht richtig losgelassen. Er war ja irgendwie immer noch, hat ja auch IndyCar probiert oder ist gefahren. Aber vielleicht musste man ihn einfach nochmal zurücklocken. Und deswegen musste das Gehalt halt ein bisschen höher sein.
Kann sein. Und anscheinend hat es ja Alpine irgendwie.
Was mich dann überrascht hat an dem Punkt tatsächlich ist, Danny Ricciardo wird in meinen Schätzungen eigentlich immer ähnlich geschätzt. Also minimal höher, mal minimal tiefer, aber sehr ähnlich, teilweise auch exakt gleich. Also Sport.de schätzt beide auf 17 Millionen und Danny Ricciardo ist ja von Alpine bzw. Renault weggegangen. Und ich hatte eigentlich gedacht, naja, bei McLaren kriegt er halt mehr Geld. Aber wenn Alpine das Geld hatte, Fernando Alonso so zu bezahlen, hätten sie ja eigentlich auch das Geld gehabt, Ricciardo so.
Aber ich glaube nicht, dass Ricciardo wegen Geld gegangen ist, sondern ich glaube, Ricciardo ist einfach, er wollte jetzt wirklich zu einem Team, wo er auch nochmal die Chance hat, irgendwie anzugreifen. Und wie man ja jetzt auch sieht im Saisonstart, ist McLaren da auf jeden Fall so mit die beste Alternative, wenn er halt eigentlich keine Nummer 2 sein will. Klar, er ist jetzt mit Lando Norris nicht einfach, aber bei den anderen großen Teams, wo er halt eben die Chance hätte, um den Weltmeistertitel mitzufahren, bei Mercedes oder Ferrari, Red Bull müssen wir nicht drüber reden, da wäre er halt weiterhin überall die Nummer 2 gewesen. Und McLaren war noch so das letzte Team, meiner Meinung nach, wo er halt die Nummer 1 eigentlich sein kann, wenn er gute Leistung liefert. Und eben auch das Feld vorne angreifen kann.
Aber da kommen wir schon zu einem Punkt, den ich tatsächlich interessant finde, auch bei allen dreien, die wir jetzt gerade genannt haben, bei Alonso, bei Ricciardo, bei Vettel. die deutlich besser bezahlt werden als ihre Teamkollegen, aktuell aber in den Punkten nicht wirklich besser dastehen. Also zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, sind sie alle hinter ihren Teammates. Und das finde ich, ist auch krass. Und ich frage mich ein bisschen auch, wie die Teams damit umgehen, dass sie sich überlegen, wir haben hier wirklich mehrere Millionen mehr bezahlt, vermutlich. Wären die nicht woanders vielleicht besser investiert gewesen und wir hätten noch einen zweiten, günstigeren Fahrer genommen. Das finde ich schon ein bisschen interessant.
Ja gut, da zahlt man vielleicht dann doch auch viel für den Namen. Also das könnte ich mir, wenn man jetzt so ein Resümee ziehen will, wir haben ja noch zwei Fahrer vor uns, aber das scheint wirklich, je größer der Name, das macht schon viel aus. Weniger dann anscheinend das fahrerische Können. Also interessant.
Ja, jetzt hätte mich aber mal interessiert, was ist denn so bei dir, bei den zwei Top-Fahrern, die wir jetzt noch nicht genannt haben,
ja,
für Gehälter rausgekommen?
Ja, bei Max Verstappen habe ich so um die 21 Millionen Euro, also auf jeden Fall über 20 Millionen. Und bei Lewis Hamilton, da hat es dann doch stark geschwankt. Da war so zwischen 30 Millionen und bei manchen war dann irgendwie auch der Bonus noch, weil er irgendwie nochmal anscheinend dann doch nochmal einen extra Bonus oder irgendwas hatte, so bis an die 45 Millionen. Das war so das, was ich bei den beiden gefunden habe.
Mhm. Ja, das passt auch ziemlich gut zu den Mittelwerten, die ich habe. Also im Mittel würde ich bei Max Verstappen aus dem, was ich habe, auch schätzen 21 Millionen. Mhm. Und bei Hamilton eben ungefähr 40 Millionen sicher. Vermutlich, aber auch noch ein bisschen mehr. Allerdings ist auch nicht so richtig klar, wie viel. Das GP Magazine schätzt 55 Millionen. Das fand ich sehr viel. Und Give Me Sport, die britische Website, die hatte sogar nur 25 Millionen geschätzt. Also sehr, sehr niedrig. Aber die meisten waren schon bei 40 Millionen.
Und man muss ja auch sagen, bei Max Verstappen, um auf ihn nochmal zurückzukommen, was ich da besonders interessant fand, ist halt sein hohes Gehalt. Ich meine, klar, er ist jung, er ist irgendwie so die Zukunft der Formel 1 in vielen Augen. Und klar, Red Bull setzt auch alle seine Karten auf ihn. Aber trotzdem jetzt verglichen auch mal wieder mit Sebastian Vettel, der ja heute auch zu den Top-Verdienern zählt und der ja damals bei Red Bull, wie du selbst gesagt hast, was man oft vergisst, 4 Weltmeistertitel geholt hat. Der hat, was ich so herausgefunden habe, circa zu seinen Weltmeisterjahren um die 16 Millionen verdient. Das sind jetzt, ist jetzt kein so mega krasser Unterschied, aber sind ja schon mal 5 Millionen und ja, da ist irgendwie auch anscheinend doch der Name wieder, wofür gezahlt wird, weil ich meine, ja, wenn es nach der Leistung und nach Weltmeistertiteln gehen würde, dann hätte Sebastian Vettel ja damals auch mal locker über 20 Millionen zumindest bei Red Bull verdienen müssen. Und klar, Max Verstappen hoffen ja zumindest alle, dass sein Geld auch noch wert ist und dann doch auch noch den ein oder anderen Weltmeistertitel heimfährt.
Aber wenn wir jetzt noch mal kurz so ein bisschen zurückgucken, weil ich habe auch noch mal ein bisschen alte Zahlen rausgesucht, also von 2006 einmal, da fand ich das Topgehalt von Schumacher ganz spannend, der 35 Millionen verdient hat, also deutlich weniger jetzt vermutlich als Hamilton, trotz seiner Leistung.
Ja.
Und damals hat Raikkonen vermutlich 20 Millionen verdient bei McLaren, also deutlich weniger, er verdient heute also deutlich weniger als damals. Und das fand ich eigentlich auch so ein bisschen überraschend. Und damit wir es noch so ein bisschen mehr vergleichen können mit den Fahrern, die wir jetzt heute haben, 2018 schätzte die Autobild, dass Leclerc eingestiegen ist mit 100.000 ungefähr. Also tatsächlich ultra wenig. Und er war ja damals schon echt ein guter Fahrer. Und dass Ferrari zu dem Zeitpunkt für Vettel 40 Millionen Euro ausgegeben hat. Aber 2018, also kann ich mir fast schon vorstellen, das waren ja noch die Hoffnungen auf den Weltmeistertitel mit Ferrari, dass man da so viel gezahlt hat. McLaren hatte ja, nachdem sie den Honda-Motor eingebaut hatten, ordentlich an Leistung eingebüßt und ist dann erstmal hinterhergefahren. Also hatte Jahre, in denen sie schlechter waren als Williams, was es heute sich ein bisschen witzig klingt vielleicht. Aber die haben damals, laut Autobild, 30 Millionen für Alonso hingelegt, also richtig viel Geld. Und dann, finde ich, ist das Gehalt von heute, wo wir ja gerade drüber geredet haben, bei Renault oder Alpine, gar nicht mehr so hoch für Alonso. Ja, also ich finde spannend, wie sich das so entwickelt, wie manche sich steigern, wie so bei manchen abfällt. Verstappen soll damals 8 Millionen bei Red Bull bekommen haben übrigens.
Ja, also wie du selbst sagst, das ist, aber ja, hält sich trotzdem gefühlt alles noch so in Grenzen. Also wir haben ja auch gleich nochmal den Vergleich zu anderen Sportarten. Das ist auch super interessant, das hast du ja rausgesucht. Aber erst will ich jetzt nochmal bei der Formel 1 bleiben, denn da ändert sich ja ab 2023 ja auch nochmal ein bisschen was, gerade was das Gehalt betrifft, denn da wird die Salary Cap eingeführt. Das bedeutet, dass die Gehälter dann im Team gedeckelt sind und geplant ist, dass halt die Teams dann insgesamt 30 Millionen Euro Gehalt für beide Fahrer zur Verfügung haben. Das wäre dann jetzt aktuell, wenn man die Zahlen so grob vergleicht, ja eigentlich nur für Mercedes ein Problem. Da liegt der Lewis alleine ja schon über der Grenze und ja, der Valtteri, der will aber ja auch noch irgendwie was verdienen oder wer auch immer es dann 2023 ist in dem Wagen. Und in diesem Fall müssen ja dann entweder beide auf etwas Gehalt verzichten und man gibt den Lewis halt beispielsweise 25 Millionen und dem Valtteri 5 Millionen, um halt eben in diesen 30 Millionen drin zu bleiben. Oder man zahlt beiden weiter ihr Gehalt, das ist auch weiterhin möglich. Dann muss man das Geld aber vom eh schon eingeschrumpften Gesamtbudget für das Team abzwacken. Und das ist natürlich dann die Frage, machen die Teams sowas? Haben die da Lust drauf? Weil eigentlich soll genau dieses Geld für das Team ja ins Auto gesteckt werden. Und es müssen ja auch noch andere Gehälter vom Team bezahlt werden. Und deswegen jetzt so die Frage, was hältst du eigentlich von dieser Salary Cap? Also für die meisten spielt es ja, wie gesagt, noch keine Rolle, aber die Grenze könnte natürlich verhindern, dass wir auch zwei Top-Fahrer in einem Team sehen. Denn wenn ich jetzt beispielsweise einen Max Verstappen und einen Charles Leclerc in einem Team haben will, dann muss man ja auf jeden Fall drauf zahlen. Und ja, da ist ja die Frage, holt man sich dann nicht eher einen Top-Fahrer und dann doch lieber noch irgendein Schoßhündchen, was man ein bisschen geringer bezahlen kann?
Naja, also ich glaube, so ein Wingman, so würde ich das nennen, das gibt es ja heute eigentlich schon so in den Teams, ne? Also die meisten Teams haben es ja jetzt schon so, dass sie einen Fahrer sehr gut bezahlen, zumindest nach den Schätzungen, und einen Fahrer eher schlecht bezahlen, also verhältnismäßig. Und ich denke, dass sich das so vorzieht und dass das auch so weitergeht. Und ich glaube, dass sie bei beiden das absenken werden. Also ich glaube nicht, dass sie sagen würden, hier, lieber Valtteri, wir hätten trotzdem weiter jetzt gerne den Hamilton. Wir bezahlen dir noch das Hotel, aber ansonsten fahr doch bitte gratis mit, weil sonst können wir uns Hamilton nicht leisten. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Und ich glaube auch nicht, dass die Teams groß bei ihren Autos einsparen wollen, weil wir sehen es ja heute, dass das Geld eine große Rolle spielt bei der Entwicklung der Autos. Jedes Teil kostet Geld und je qualitativ besser es ist, also zum Beispiel leichter, es gibt ja ein Maximalgewicht, also je leichter vielleicht ein Teil ist, desto teurer ist es auch. Desto teurer sind vielleicht die Metalle, die da drin verbaut sind. Und deswegen glaube ich nicht, dass die Teams groß bei den Autos einsparen wollen, denn die sind ja, das sehen wir auch in der Reihenfolge, doch immer noch maßgeblich, glaube ich, für Siege und für Punkte verantwortlich. Also der Fahrer ist super wichtig und Lewis Hamilton ist ein super, super guter Fahrer, gar keine Frage. Aber das Auto Mercedes, das garantiert ihm, glaube ich, schon jedes Mal einen Sieg.
Ja. Aber ich finde es trotzdem die Frage. Also, aber das spricht ja dafür, dass die Teams dann eigentlich überlegen, okay, wir holen uns nicht zwei Top-Fahrer, was wir was ja aktuell jetzt nicht so der Fall ist, aber wenn man mal früher hinschaut, wenn wir dann einen Alonso und einen Hamilton, klar, gut, Hamilton hatte damals jetzt auch noch nicht den krassen Namen, aber auch einen Ricciardo und einen Verstappen. Also wir hatten ja da schon sehr, sehr starke Fahrerpaarungen, die dann halt vielleicht in Zukunft aufgrund dessen nicht mehr möglich sind. Und Charles Leclerc, der hat sich ja auch genau gegen diese Gehaltsgrenze ausgesprochen. Und man muss ja auch sagen, Fahrer wie Mick oder George Russell, die ja auch super viel Talent haben, die werden wahrscheinlich dann niemals in diese Gehaltsklassen von Michael Schumacher oder Lewis Hamilton kommen. Und das ist natürlich auch irgendwie...
Ja, ich weiß nicht. Aber die Gehaltsklassen sind ja auch schon so hoch am Ende, dass ich jetzt behaupten würde, das spielt fast nicht so krass die Rolle. Also irgendwann lässt ja der marginale Nutzen nach und irgendwann ist einfach auch genug, so viel Geld kannst du dann gar nicht mehr ausgeben.
Das stimmt natürlich, aber jetzt ist der perfekte Überleitung zu schauen, was verdienen denn andere Sportler, Sportlerinnen?
Ja, was verdienen denn andere Sportlerinnen und Sportler? Ich glaube, in Deutschland am bekanntesten sind natürlich andere Fußballerinnen und Fußballer und wenn wir in die Bundesliga jetzt erstmal gucken, also so ein bisschen bei uns, dann verdient zum Beispiel beim FC Bayern München ein Spieler im Schnitt 8 Millionen Euro. Na, also natürlich gibt es welche, die mehr verdienen und natürlich gibt es welche, die weniger verdienen, aber so würde das ja schon in die Mittelklasse durchschnittlich bei uns fallen, der Formel-1-Fahrer, und es gäbe einen Haufen Formel-1-Fahrer, die deutlich weniger verdienen, als wenn sie beim Bayern ein bisschen den Ball aus dem Tor raushalten oder so, also aus dem Strafraum. Und der FC Bayern ist ja das Top-Team, das sehen wir ja schon so. Ne? Das heißt, wir können ja auch mal gucken bei den Top-Spielern, die natürlich noch viel bekannter sind und international, nämlich so ein Lionel Messi oder ein Cristiano Ronaldo, verdienen nach Schätzungen von Forbes über 100 Millionen Euro. Das heißt, mehr als doppelt so viel vermutlich wie Hamilton. Allerdings muss man sagen, Forbes hat auch Hamilton geschätzt und bei Forbes sind ja auch Werbeverträge mit drin.
Ja.
Und Hamilton verdient bei Forbes 54 Millionen Euro, aber trotzdem ungefähr doppelt so viel wie Lewis Hamilton und das ist schon sehr, sehr viel. Aber am besten verdient dort nicht ein Fußballer, sondern
Golf oder Tennis?
Tennis. Tennis. Roger Federer mit 106 Millionen Euro. Also das fand ich auch krass. Und du hast ja nicht nur Tennis geschätzt, sondern auch Golf und auch ein Golfspieler verdient deutlich mehr als Lewis Hamilton, nämlich Tiger Woods. Der verdient 62,3 Millionen Euro laut Forbes und das, dachte ich zumindest, obwohl er ja gar nicht sein Leben riskiert, denn Lewis Hamilton steigt ja jedes Mal ins Auto und Formel 1 fahren ist ein lebensgefährlicher Sport. Doch dann habe ich mal nachgeguckt und tatsächlich sterben jährlich beim Golfen 4.500 Menschen. Also vielleicht hat Tiger Woods daher auch einen gewissen Gefährlichkeitsbonus vorweg. Aber nicht nur Fußball und Tennis und stehen vor Lewis Hamilton, sondern auch American Football, ein auch sehr bekannter Sport. Die NFL erfreut sich immer größere Beliebtheit weltweit. Und da hatte mich überrascht, der am besten verdiente dort ist Kirk Cousins von den Vikings mit 60 Millionen. Also auch selbst Kirk Cousins, der Quarterback, besser als Lewis Hamilton.
Krass, und Tom Brady? Den hätte ich jetzt eigentlich so als...
Tja, Tom Brady ist ja jetzt... Jetzt driften wir in unserem Formel 1.
Ja.
Tom Brady tatsächlich verdient weniger. Der ist nämlich nicht mal unter den Top 20, die ich mir jetzt aufgelistet habe. Allerdings, auch wenn er jetzt ja den Super Bowl geholt hat mit Tampa Bay, ist Tampa Bay halt noch nicht so das Rich-Team. Und scheinbar, die Vikings, die lassen sich das besser bezahlen. Cousins ist ja auch schon länger bei denen. Aber Sportler stehen ja immer im Rampenlicht und das fand ich eigentlich auch so ein bisschen bezeichnet. Lewis Hamilton sagt ja auch immer, er bedankt sich beim Team, denn den Sieg und das Geld am Ende fürs Team holt ja das ganze Team rein.
Das stimmt und zum Team zählen halt eben auch die Mechaniker und ja, da haben wir natürlich auch mal geschaut oder versucht zu schauen, wie viel die denn so verdienen. Das ist natürlich noch ein bisschen intransparenter als bei den Fahrern, aber was ich da jetzt gefunden habe, ist, dass zumindest bei den Top-Teams ein Boxencrew-Mitglied so um die 6.000 Euro monatlich verdient, was dann ja so circa 72.000 Euro im Jahr macht. Und bei kleineren Teams, da ist das eher weniger. Die verdienen tatsächlich dann ungefähr so viel wie ein Industriemechaniker. Und das hast du ja mal nachgeschaut, wie viel
genau,
das so
also
ist.
Genau, also durchschnittlich wird geschätzt, dass die 37.000 Euro im Jahr verdienen. Und wenn wir das jetzt mal so gucken, natürlich 37.000 Euro ist der Mittelwert. Es gibt welche, die sicher mehr verdienen und die weniger verdienen. Aber für einen Mechaniker in der Boxencrew, der das ganze Jahr mit seinem Team mitfliegt, boah, das fand ich schon überraschend wenig, muss ich gestehen. Auch wenn man überlegt, mit welchen Summen eben bei den Fahrern nochmal rumgespielt wird.
Ja, vor allen Dingen, das sind wirklich die Jungs, die Tag und Nacht am Auto arbeiten und ihre Familien ja auch wirklich kaum zu Gesicht bekommen. Ralf Schumacher, der meinte ja auch mal, dass sie das wirklich nicht fürs Geld machen, sondern einfach, weil sie den Motorsport lieben. Und das ist doch auch immerhin eine schöne Sache. Aber klar, da sind die Verhältnisse doch ein bisschen ungleich. Vor allem, wenn man dann auch wieder auf die Chefingenieure schaut, wie beispielsweise Adrian Newey, die knacken nämlich dann wiederum die Millionenmarke und auch Renningenieure am Kommandostand. Da haben wir gefunden, dass sie auch meistens mehrere hunderttausend Euro im Jahr bekommen. Also auf jeden Fall auch deutlich besser bezahlt als alle, die, sagen wir mal, eher körperlich am Schuften sind. Und dann ist natürlich auch noch ganz interessant, was denn eigentlich so die Teamchefs verdienen. Ja, die spielen natürlich alle dann auch nochmal in einer anderen Gehaltsklasse als selbst die Chefingenieure. Und hier sticht auch wieder ein Mercedes-Mann hervor, und zwar Toto Wolff. Der besitzt nämlich ein geschätztes Vermögen von rund 345 Millionen Euro. Was würdest du mit 345 Millionen Euro machen, David?
Boah, ist gar nicht so viel, ne? 345 Millionen Euro, das heißt, ich kann pro Tag nur 1 Million Euro ausgeben. Du, da bin ich am Ende des Jahres schon durch mit.
Ne? Ja, also ist auf jeden Fall schnell
viel
weg.
Pizza, viel Pizza.
Ja. Muss mich dann noch öfters einladen.
Ja, das weiß ich. Jeden Tag für 1 Million Euro Pizza, boah.
Sehr gut. Aber das Geld kommt bei Toto Wolff nicht alles von der Formel 1, das muss man ja sagen, sondern er ist ja bekannt, dass er eigentlich auch ein Investor ist und hat vor seiner Formel-1-Karriere auch schon viel in Firmen investiert und besitzt ja auch aktuell ca. 30% Anteil am Mercedes F1-Team sowie 0,95% von Aston Martin Racing. Und ja, so zu seinem normalen Jahresgehalt, was er wirklich dann mit der Formel 1 verdient, da habe ich jetzt leider nicht so viel gefunden, aber Toto hat auf jeden Fall Geld und ich glaube auch, dass ein Christian Horner oder ein Mattia Binotto nicht am Hungertuch nagen.
Nein, ich erinnere da nur ein bisschen an die Doku-Szenen, die wir kennen von einer bekannten Netflix-Serie, wo Christian Horner in seinem schönen Domizil sitzt mit viel Ausblick. Sieht ein bisschen einsam aus fast. Tut einem leid, die reichen
Leute. Ja, ich wollte gerade sagen, der Arme. Soll er mal hier nach Leipzig kommen? Naja, aber dann gibt es ja natürlich auch noch den Boss der Formel 1, Chase Carey. Zu ihm habe ich leider auch nicht so viel gefunden, lediglich Zahlen aus 2010. Da betrug sein Jahresgehalt ca. 21 Millionen Euro. Da war er aber ja auch noch nicht in der Formel 1. Muss man aber auch dazu sagen, wenn man 21 Millionen Euro jährlich verdient, ist man jetzt auch nicht unbedingt darauf angewiesen, mit der Formel 1 noch reich zu werden, denn man ist es ja schließlich schon. Allerdings wird er trotzdem keinen Hungerlohn bekommen. Bekannt ist ja, dass sein Gehalt nämlich vom Erfolg der Formel 1 abhängt. Das heißt, wenn beispielsweise die Aktie steigt oder auch generell gut gewirtschaftet wird, dann darf auch der Carey sich über eine nette Summe Gehalt freuen.
Ja, und damit sind wir dann jetzt wieder am unteren Ende angekommen, nämlich seit 2018 abgeschafft, aber wir haben nochmal geguckt, wie viel haben denn eigentlich die Grid Girls so bekommen?
Ja, das ist ganz, ganz unterschiedlich. In Deutschland ist es tatsächlich dann doch sehr traurig, denn da haben sie lediglich eine Übernachtung in einer Jugendherberge bekommen, steht zumindest in den Quellen.
Und
natürlich die Kleidung, die sie dann tragen durften und danach wieder abgeben mussten. Auf jeden Fall ist das aber auch wieder unterschiedlich von Strecke zu Strecke gewesen. Also es gibt auch Quellen, die sagen, oder auf anderen Strecken, da haben sie dann auch irgendwie eine Tagespauschale von so um die 150 Euro bekommen. In Monaco gab es vielleicht irgendwie noch einen Brilli dazu, wer weiß. Auf jeden Fall, die Grid Girls, die wurden eher geringer bezahlt, aber es war ja jetzt auch keine so große Aufgabe, das Startschild der jeweiligen Fahrer zu halten. Dafür gibt es dann welche, die tatsächlich Leben retten teilweise und auch echt eigentlich gut geschult sein müssen. Das sind die Streckenmarschalls. Und die bekommen tatsächlich für den Einsatz auch nur eine Aufwandsentschädigung von ca. 100 Euro pro Tag. Und da muss man sagen, dass die also ja eine Ausbildung noch haben, die einen Tag dauert und die kostet allein auch schon 30 Euro, die sie aus der eigenen Tasche bezahlen müssen. Insofern ist das auch eher ein bisschen dürftig dafür, dass sie ja teilweise echt eine wichtige Aufgabe übernehmen.
Und frag mal bei Grosjean.
Genau, so ja, vielleicht hat der Streckenmarschall von Grosjean ja auch dann noch eine extra Summe von Romain bekommen. Wer weiß. Genau, ansonsten gibt es natürlich neben der Strecke auch noch Catering-Aufgaben und die werden tatsächlich dann nur mit Mindestlohn bezahlt. Also da ist es so, egal ob es jetzt Formel 1 ist oder, keine Ahnung, die Gaststätte um die Ecke, da verdient man gleich viel. Der Unterschied ist natürlich, dass man bei der Formel 1 vielleicht den einen oder anderen Promi noch bedienen darf oder natürlich auch einen Formel 1-Fahrer. Genau, und kommen wir vom einem Hungerlohn zum nächsten. Wie ihr ja vielleicht euch denken könnt, sind wir ausgebildete Journalisten und wollen ja auch irgendwann eventuell mal beruflich als Sportjournalist in der Formel 1 tätig sein. Und dabei interessiert uns natürlich vor allen Dingen, was Kai Ebel, Sascha Roos und Co. so verdienen mit ihrem Job. Und da fangen wir doch mal direkt mit Mr. Boxengasse Kai Ebel an. Sein Vermögen, das beträgt angeblich ca. 1 Million Euro, was schon eigentlich recht ordentlich ist, genau. Und als Reporter am RTL-Mikrofon hat er ca. 8.000 Euro monatlich verdient. Das ist allerdings auch noch eine Zahl aus dem Jahr 2008 und wenn man sich 1 Million Euro irgendwie mal ansparen will, dann ist es in den letzten Jahren vermutlich dann auch noch im fünfstelligen Bereich gelandet. Auf jeden Fall müssen die skurrilen Outfits ja auch irgendwie bezahlt werden und ich muss auch sagen, da würde mich auch mal deine Einschätzung interessieren, dass aus journalistischer Sicht ich seinen Job auch so mit am härtesten fand. Also ich finde es gut, dass er so gut viel bezahlt verdient,
ja,
oder gut bezahlt ist.
Auf jeden Fall auch ein stressiger Job, immer rumgeflogen, muss ja dann eben auch die Leute, also falls ihr das schon mal gemacht habt, es ist gar nicht so leicht, Leute dazu zu bringen, jetzt auf die Schnelle mal mit einem zu reden. Und das dann auch noch auf eine sympathische Art hinzukriegen, dass sie vielleicht sogar gerne mit einem auch reden und vielleicht auch gerne mal Dinge raushauen, die sie sonst nicht so raushauen wollen. Und ich finde, das hat Kai Ebel schon immer geschafft. Also sympathisch ist vielleicht streitbar, aber er hat es geschafft, dass man ihn erkennt und erkannt hat. Und ja, dass Herr Vettel sogar sich so ein bisschen am Ende verabschiedet hat irgendwie von ihm, so: Mensch, das letzte Mal, dass du hier bist. Das ist schon bemerkenswert, und es ist auf jeden Fall stressig und anstrengend, da allen Leuten immer hin und her zu laufen und immer alles irgendwie im Blick zu haben. Und
ja, und vor allen Dingen auch die unangenehmen Fragen stellen zu müssen, ne? Wenn dann irgendwie ein Fahrer rausgecrashed ist und eine Laune hat, wo man ihn lieber nicht begegnen will, dann nochmal nachzuhaken, ja, warum haben sie denn das gemacht, ne? Also das ist schon, also aus journalistischer Sicht auf jeden Fall meinen höchsten Respekt, insofern auch absolut verdient. Und er hat es einfach geschafft, sich selbst auch zu einer Marke zu machen, und das ist wirklich viel wert und wird ja auch, wie wir hier sehen, gut belohnt. Wer auch in gewisser Weise eine Marke ist oder eine Legende, muss man ja sagen, ist Niki Lauda. Und der war ja nicht nur Formel-1-Fahrer, sondern dann auch jahrelang Experte am RTL-Mikrofon. Und ja, da wäre mal die Frage, was hat der denn so verdient? Was denkst du denn?
Ich glaube tatsächlich, also Niki Lauda hat sich ja auch böse gesagt eingekauft in die Formel 1 mit viel Vermögen. Und ich glaube, dass der sich nicht hat lumpen lassen. Und ich glaube, dass er einfach auch als das Gesicht international der Formel 1 irgendwo lange Zeit viel wert war. Und ich schätze mal schon, dass sie im Jahr ihm eine gute Million zahlen mussten.
Ja, da liegst du absolut richtig. Circa 1 Million Euro hat er dann jährlich von RTL bezahlt bekommen. Und da finde ich auch nochmal den Vergleich zum Fußball recht interessant, denn im Fußball sind auch die Experten tatsächlich die, die am meisten verdienen, also mehr als Kommentatoren, Moderatoren und alle möglichen. Aber dann doch nicht im Millionenbereich, sondern die kriegen dann halt auch pro Einsatz 10.000, was jetzt auch natürlich sehr viel ist. Und klar, es gibt im Fußball auch einfach mehr Experten. Und ich glaube auch nicht, dass jetzt ein Nico Hülkenberg beispielsweise bei RTL, der ja da auch quasi die Rolle von Niki Lauda so mit ein bisschen übernommen hat, der wird nicht in dieser Gehaltsklasse verdient haben, weil Niki Lauda ist, wie du selbst sagst, einfach ein großer Name in der Formel 1 und einfach eine Legende.
Ja, auch Nico Rosberg wird vermutlich nicht so viel bekommen haben. Also würde mich zumindest groß überraschen.
Das hoffe ich doch mal. Genau, ansonsten noch sehr interessant natürlich Sascha Roos bei Sky, der Kommentator und Moderator, der bekommt ca. 3.000 Euro pro Einsatz. Das heißt, pro Wochenende, habe ich mal grob umgerechnet, bei 22 Rennen im Jahr sind das dann 66.000 Euro. Wahrscheinlich verdient er auch nebenher noch irgendwie was, oder weiß nicht, ob er nur Formel 1 macht. Ja, aber das ist auf jeden Fall, ist so normal, denke ich mal. Das kann man sich nicht drüber beschweren. Ich würde es auch für weniger Geld machen. Ne? Sei denn, meine zukünftigen Arbeitgeber hören jetzt gerade zu, dann habt ihr das
Nein.
nicht gehört.
Der Philipp, ja. Ja.
Genau.
Eine Pizza wolltest du, ja?
Eine Pizza. Richtig, genau. Aber ja, so viel dazu. Und dann gibt es natürlich auch noch die Leute hinter der Kamera. Die darf man ja nicht vergessen, und da gibt es jetzt keine Daten für die Formel 1 explizit, aber wir haben mal geschaut, wie viel verdient denn so ein Kameramann, Kamerafrau, und das sind ca. 2.800 Euro im Monat. Also das ist dann doch sehr wenig, aber da ja überwiegt dann vielleicht auch einfach die Liebe zum Job.
Und das, finde ich, ist ein schönes Schlusswort. Das war unsere Folge über Geld. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Und in der nächsten Folge sprechen wir dann natürlich wieder über Strecken und über Rennen und über die Formel-1-Saison. Bis dahin.
Und ich freue mich jetzt auf meine Pizza.